Herzlich willkommen zu Aktien-News. Hier reden wir jeden Montag über die aktuellen Finanzthemen, die die Welt bewegen. Gleich geht's los nach unserem Disclaimer.
Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen entstehen. Die Inhalte dienen nur zu allgemeinen Informationen und ersetzen keine Anlageberatung.
Heute ist Montag, der 10. Oktober und eine sehr spannende Woche liegt vor uns, aber auch der vergangene Freitag war auf jeden Fall sehr aufregend, teilweise sogar schockierend oder besser gesagt blutrot, denn es gab starke Verluste an den Aktienmärkten, besonders in den USA, die jetzt auch an diesem Montag in Europa die Kurse natürlich negativ beeinflussen. Woran lag es? Es lag einfach an den zu guten US-Jobmarktdaten, die haben teilweise die Wall Street schockiert. Es wurde mit schlechteren Daten gerechnet, was ja ein gutes Zeichen wäre, dass die Zinsschritte der Fed schon wirken, der Notenbank, aber das war bis jetzt noch nicht so. Also die Hoffnung auf eine langsamere Drosselung dieser US-Geldpolitik, die ganz essentiell ist für die nächsten Zeit an den Märkten, haben sich eben zerschlagen. Nach dem sehr starken US-Arbeitsmarktbericht fällt die Wall Street und besonders sehr zinssensitive Werte, besonders aus dem Technologiebereich, die eben noch keinen starken Cashflow haben und hoch verschuldet sind, wo es eben dann auch teuer wird, diese Schulden zu haben. Weiter zurück, auch der DAX gibt dann nachbörslich kräftig nach. Noch diesen Montag startet man also mit einem großen Minus. Hat man deutliche Verluste gesehen, der Dow Jones minus 2,1%, auch unter 30.000 Punkte wieder. Auch den S&P 500 hat es nochmal stärker erwischt, auch durch die gestiegene Tech-Lastigkeit der vergangenen Jahre, dass einfach die Fang-Aktien auch immer weiter auch im S&P 500 aufgestiegen sind. Er hat um ganze 2,8% verloren und ist auch unter 3.700 Punkte wieder zurückgefallen und die Nasdaq hat es dann noch viel deutlicher getroffen. Die US-Jobmarkt waren zu robust, einfach für viele Investoren. Wie sah es denn konkret aus? In den Vereinigten Staaten lag der Anstieg der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft wird das immer betrachtet im vergangenen Monat, also im September, mit einem Plus von 263.000 neuen Arbeitsplätzen über den Markterwartungen. Auch die Stundenlöhne stiegen zum Vorjahresmonat um ganze 5% weiter an, nachdem sie im August um 5,2% zugelegt hatten. Es wird immer mehr. Die US-Arbeitslosenquote ist überraschend deutlich auch gefallen, von 3,7% auf 3,5%. Und das ist schon sehr viel. Wir sind also immer noch in Vollbeschäftigung und wir haben ja gesagt, vergangenen Wochen, wir bräuchten eine Arbeitslosenquote von 6%. Wir sind also noch ganz weit davon entfernt. Und das zeigt ja auch, dass die Unternehmen weiter neue Arbeitskräfte suchen, neue Jobs schaffen, die gar nicht ausgefüllt werden können. Und wenn diese ausgefüllt werden, dann nur für einen höheren Stundenlohn, dass wir mehr Inflation werden sehen und auch gleichzeitig höhere Zinsen, bis endlich die Wirtschaft runterkühlt. Besonders in Amerika, weil die einfach ein sehr starkes wirtschaftliches Gebilde haben, weil sie auch energieunabhängig sind größtenteils. Das kommt die Woche ganz klar dann darauf an, wie die Inflationszahlen ausfallen werden. Gehen wir nachher darauf ein. Dass die Zinssätze höher werden, das ist klar. Die Frage ist jetzt nur, wie hoch werden wir bei 4,5% stehen bleiben in den USA erst einmal? Oder gehen wir doch auf 5% Leitzinsen? Vor 2018 der höchste Zins war etwa bei 5,6-5,5% und das könnte auch wieder das neue Ziel sein. Der DAX konnte hier einen Wochenplus retten. Das lag auch daran, dass die US-Daten erst wirklich nachbörslich stärker eingeschlagen haben. Man muss sagen, auf Wochenbasis gesehen konnte der DAX sogar 1,6% gewinnen. Allgemein war ja die Oktoberwoche sehr gut. Auch der Euro ist weiter unter Druck zum US-Dollar. Unter Parität hat sich also diesbezüglich nichts geändert. Die Ölpreise sind aber wieder kräftig angezogen. Das lag an der deutlichen Förderkürzung durch den Ölverbund OPEC Plus, wo auch Russland Mitglied ist, wo sie gesagt haben, sie werden 2 Millionen weniger fördern werden von ihrer Ölsorte. Also Barrel immer gesagt, in Liter. Das sind ja 159 Liter ein Barrel. Nordseesorte Brent zum Beispiel legt auch kräftig zu, dass die europäische Sorte. Und dann gibt es ja noch die amerikanische WTI. Beide haben auf jeden Fall stark zugelegt. Sieht man auch, die USA und auch Deutschland, Europa hat viel getan, um sich gut zu stellen mit dem Nahen Osten, besonders mit Saudi-Arabien, aber auch den Arabischen Emiraten. Und das hat alles nichts geholfen. Die stehen natürlich für ihre eigenen Interessen, für ihre eigene, erst recht, wo sie sehen, dass Europa und Amerika ganz klar sagen, sie führen Krieg für ihre Werte angeblich in der Ukraine gegen Autokratien. Und wer ist denn mehr autokratisch als ein Königshaus, was Journalisten tötet, Menschen foltert und Menschenrechtsverletzungen jeden Tag begeht, was natürlich auch Krieg führt in Jemen, wo auch wieder Waffen natürlich geliefert werden von Deutschland aus. Das ist ja scheinbar die neue Politik, dass wir auch in Kriegsgebieten und kriegsführenden Ländern weiter stark Waffen liefern, wie Saudi-Arabien. Und das, wo ist der große Unterschied zu Russland? Man könnte das auch hier anführen, wobei man natürlich diesen massiven Krieg auch nicht unterschätzen sollte. Aber auch in Jemen sind viel, viel mehr Menschen bis jetzt gestorben als im Ukraine-Krieg, weil dieser Krieg viel zu lange geht und natürlich auch noch stärker humanitäre Verletzungen bei sich führt, besonders Hungersnöte. In Jemen sollte man auch an dieser Stelle mal erwähnt haben, wer hier sein Vertragspartner ist, und das wissen sie ganz genau und haben uns aber mit den Energien natürlich auch teilweise in der Hand. Energiekrise trifft auch die Landesbank und die Commerzbank, die haben auch größere Probleme gehabt, auch die Landesbanken Hessen-Thüringen, die Hellerbar ist mit dabei, zum Beispiel sind durchschnittlich stark betroffen, weil sie auch viele Gasförderungsmöglichkeiten finanziert haben und müssen diese auch abschreiben. Also es trifft auch jetzt die regionalen Banken immer mehr, was natürlich dann auch in die Realwirtschaft irgendwann weiter einläutet, weil dann diese Banken, wie die Commerzbank zum Beispiel, besonders die Sparkassen sind sehr wichtig für den Mittelstand, für Kreditfinanzierungen und Investitionen. Und wenn es den Banken hier nicht gut geht, dann wird es auch mit einem Aufschwung immer schwieriger. Auch ein Ende des Chip-Booms ist scheinbar eingeläutet. Das haben wir bei den sehr schlechten Quartalszahlen von AMD gesehen. Das sind auch keine guten Omen für die jetzt beginnende Berichtssaison. Wir gehen gleich darauf ein. Sie beginnt nämlich Ende dieser Woche. Deswegen wird diese Woche einfach so wichtig werden. Nach PC- und Elektrikboom, damals in der Corona-Pandemie, schnallen die Verbraucher scheinbar wegen der Inflation oder die allgemeine Weltlage die Gürtel enger und sorgen auch damit für ein jähes Ende der goldenen Zeiten der Chipbranche. Es ist einfach ein Schweinezyklus, der immer wiederkehrt, wenn manchmal die Chips extrem gefragt sind, Elektroartikel, und dann wieder zurückgehen. Weltgrößter Hersteller von Speicherchips und Smartphones ist ja Samsung, meldete einen unerwartet starken Rückgang auch seines operativen Ergebnisses im abgelaufenen Quartal. Gleichzeitig warnte auch der US-Chip-Hersteller AMD vor einer deutlich schwächeren Umsatzentwicklung. Weltweit standen daher auch Technologiewerte stark unter Druck, und das trifft die gesamte Branche, die auch davor gut gelaufen ist und auf sehr hohen Bewertungen war. Wir haben es bei Nvidia gesehen, die wirklich teilweise astronomische Bewertungen hatten und jetzt auch schon letzten Monate weiter zurückgekommen ist und wahrscheinlich auch hier fortführen wird. Dann gab es Geschichte noch zwischen Streit, was eine Randnotiz ist, von Adidas und Kanye West. Das ist natürlich auch ein Problem, aber bei Adidas, die haben auch größere Probleme momentan, auch wie bei Nike, viel zu größere Lagerbestände. Die Consumer halten sich einfach zurück. Credit Suisse, ein neues Sorgenkind ja, ein krisengestellter Schweizer Großbank, wo viele jetzt schon den neuen Lehman-Moment ausgerufen haben. Andere haben es auch oft mit der Deutschen Bank 2016 verglichen, die auch Riesenprobleme natürlich hat mit ihren Bilanzen und erstmal aufräumen mussten. Gab es jetzt eine gute Nachricht, denn es gibt ein Rückkaufprogramm von der Credit Suisse von Schuldpapieren. Das ist ein gutes Zeichen. Auch die Ratingagentur S&P hatte am vergangenen Donnerstagabend zunehmende Risiken bei der Bank auch konsterniert. Das wird man sagen, okay, es ist hier schon gefährlich. Aber die Credit Suisse steckt nach Milliardenverlusten in einer umfassenden Umstrukturierung und kann es sicherlich für die Deutsche Bank, auch wenn die richtigen Leute am Werk sind, gelingen, aber in kleineren Umfang, und müssen natürlich auch dann Assets verkaufen. Das sind alles von Aktien bis Rohstoffen bis Staatsanleihen, die sie natürlich auch zu Geld machen müssen, Schulden eintreiben und so fort, was auch weiter die Märkte belastet, weil die Credit Suisse ist eine Großbank, nicht die größte Bank, aber hat auch auf jeden Fall Einfluss, wenn sie jetzt ihre Bilanz bereinigen müssen. In BW, einer der vier großen Energieversorger Deutschlands, will jetzt noch mehr Flüssiggas aus den USA kaufen, Laufzeiten von den Verträgen über 20 Jahre. Da sieht man also, dass es jetzt hier doch eine Umschwenkung gibt, aber es ist natürlich extrem teuer und diesen Preis wird EnBW auch an seinen Kunden weitergeben müssen. Dann gab es diese Woche ja noch das sehr interessante, ja, wie kann man es nennen, die unendliche Geschichte, das Intermezzo. Elon Musk, der Tesla-Chef und SpaceX-CEO, und natürlich auch, wenn es um die Twitter-Übernahme geht, darum geht es. Und zwar gab es ja ein überraschendes neues Bekenntnis zum Kauf von Twitter. Und das Gerichtsverfahren auch über die Übernahme wurde erstmal vorerst gestoppt. Das war auch bestimmt das Ziel von Elon Musk. Das entschied auch die zuständige Richterin jetzt offiziell, dass das Gerichtsverfahren ausgesetzt ist. Allerdings stellt diese Verfahrenspause auch unter klaren Bedingungen, hat die Richterin gesagt, denn Elon Musk muss jetzt die rund 44 Milliarden Dollar teure Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter bis zum 28. Oktober nicht abgeschlossen hat, müssen sich die Streitparteien auf einen neuen Prozess im November einstellen. Er konnte es also nur ein bisschen vorausziehen. Bis März, April müssen die Banken, die Elon Musk hier ein Kreditversprechen abgegeben haben, die ja teilweise diesen Deal mitfinanzieren wollen. Bis März können sie wahrscheinlich nicht aus den Verträgen raus. Es wird gemunkelt, dass Musk versucht, so lange das Verfahren zu strecken bis März, April. Dann sagen die Banken, wir wollen es nicht mehr finanzieren, weil damals die Kondition, wo sie Elon Musk dieses Schuldversprechen gegeben haben, dass sie es mitfinanzieren, waren die Kreditkonditionen ja viel, viel besser, als sie jetzt sind. Die Banken zahlen jetzt drauf, sollten sie wirklich diesen Deal mitfinanzieren wollen, auch wenn sie von Musk 4-5% kriegen, was aber für das Risiko natürlich sehr wenig ist. Heutzutage wären es wahrscheinlich eher an die 10%, die die Banken damit gewinnen könnten, auch besser für ihre Liquidität. Ob das wirklich so kommen wird, ob es diese Geschichte doch zu Ende geführt wird, werden wir sehen. Eine Randnotiz, die Woche noch ganz interessant war. Gucken wir nochmal hier auf den Allgemeinmarkt zurück. Wir haben oft gehört, 70er Jahre, 70er, 80er Jahre, 1974 Rekordinflation. Dann kam der Zinshammer von Paul Volcker. Wir sind in eine Rezession gestürzt. Sogar sehr lange gab es 10 Jahre eigentlich keine große Rendite zu holen. Wiederholt sich das alles. Und angesichts der Gasknappheit, jedenfalls in Europa, haben sich auch die deutschen Importe so stark verteuert, wie es seit 48 Jahren nicht mehr. Unglaubliche Zustände. Größter Preistreiber ist ganz klar die Energie. Und die wirkt sich dann auch auf Lebensmittel und andere Produktionsschritte weiter aus. Auch jetzt sagen immer mehr Prognosen, dass wir nächstes Jahr Deutschland auf jeden Fall schrumpfen werden. Wir sind also schon in der Rezession, aber auch, dass die Preise weiter hoch bleiben werden. Also eine hohe Inflation bestehen bleibt und nicht auf einmal sinken wird. Gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, wenn es um die importierten Güter geht zum Beispiel. Da gab es einen sehr scharfen Auftrieb in den Monaten zuvor, ist etwas zurückgekommen. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im August gegenüber dem Vorjahresmonat um ganze 32,7%. Das teilt immer das Statistische Bundesamt mit. Das ist der stärkste Zuwachs seit März 1974, als er damals 35% betragen hatte. Vergangenen Monat waren es über 40%. Unglaublich hohe Einfuhrpreise. Wenn man mal guckt, die letzten Jahre oder Jahrzehnte, sogar letzte Jahrzehnte waren es immer sehr stabil, die Einfuhrpreise für Erdöl, für Erdgas und für Erze sind also nur ein bisschen geschwankt und dann Erdgas, dann seit den, nicht nur seit dem Ukraine-Krieg, aber besonders seitdem sind die Preise natürlich dann parabolisch nach oben geschossen. Das war davor auch schon steigende Preise. Wir haben davor schon eine Inflation gesehen. Wir sehen ja weltweit Inflationstendenzen, die verstärkt sind. Manche Länder wie Japan, aber auch wie China nicht so stark, weil sie auch teilweise ihre Währungen anders abgekoppelt haben, aber auch natürlich, dass sie andere Möglichkeiten haben und nicht so stark belastet sind, zum Beispiel von den großen Einfuhrpreisen von den Rohstoffmärkten, da ist ja China gar nicht betroffen, Japan aber auch, und da muss man das natürlich unterscheiden. Trotzdem gab es auch schon vor dem Ukraine-Krieg hohe Inflation, sollte man nicht vergessen, da waren wir auch weit weg von 2%, was die Zielmarke langfristig im Durchschnitt ist, sondern eher bei 4% sind damals schon die Preise gestiegen weltweit, und das spricht dafür, dass dann doch die Gelderweiterung und die Maßnahmen und die große Geldschaffung natürlich in der Corona-Pandemie auch Auswirkungen gehabt hat, auch wenn das heutzutage ja diskutiert wird von linken Ökonomen, dass das natürlich gar keine Rolle spielt, wenn man natürlich jetzt in der USA zum Beispiel extreme Hilfspakete sogar den Leuten Checks schickt und die dann stark konsumieren können, dass das keine Auswirkungen haben sollte, auch auf die Lieferketten und die steigenden Preise durch Logistik. Das ist doch eher zweifelhaft, das haben wir in Deutschland ja auch gesehen, wo durch Kurzarbeit und andere Möglichkeiten viel Geld die Deutschen eine große Sparquote hatten, immer mehr Deutschen auch an den Aktienmärkten eingestiegen sind und so weiter und so fort. Das geht ja nur, wenn man große Sparquoten hat. Momentan sieht es so aus, dass die meisten Menschen das ganze Geld für Energie, für ihren Lebensunterhalt gerade benötigen und eben nicht mehr so extensiv zum Beispiel Geld ausgeben für Luxusgüter, aber eben auch für Reisen und aber auch für den Aktienmarkt. Die Erdgaspreise sind viermal so hoch wie vor einem Jahr, teilweise sogar vom niedrigsten Stand zehnfach so hoch gewesen. Inflation könnte auch weiter auf 11% steigen. Momentan haben wir die 10% ja erreicht. Das ist unglaublich viel. Das sollte man nicht als normal hinnehmen. Auch eine Inflation von 5% ist viel zu hoch. Das heißt, wir müssten da wirklich wieder auf 2-3% runterkommen. Es wird ja diskutiert, ist diese Zahl nicht zu willkürlich? Man muss sich überlegen, was eine 5% Inflation hochkumuliert im Prozentsatz jedes Jahr, was das bedeuten würde für einen Verlust an Vertrauen. Vertrauen ist das Einzige, was unsere Währungen stabil hält, unsere Gesellschaft stabil hält, dass wir Tauschgeschäfte machen, dass wir wirtschaften. Man muss ein Vertrauen haben, dass auch sein Gehalt stabil ist, dass man nicht jedes Jahr zum Beispiel um Gehalt kämpfen muss, dass es eine Steigerung gibt und so fort. Das kann man natürlich auch alles statisch sagen, okay, wir machen eine Inflationsausgleichsprämie und so weiter und so fort, aber das gehört ja nicht mehr zur Privatautonomie von Vertragsrechten. Das sind alles Riesenprobleme. Man sollte wirklich die Inflation so stark wie möglich bekämpfen. Und dazu gehört es eben, dass auch die EZB in der Zukunft ihre Leitzinsen weiter deutlich anheben wird, was sie auch schon bekundet hat, auch mit den ganzen Auswirkungen, die dann kommen werden. Und wie gesagt, diese Woche wird wirklich interessant. Wir haben am Mittwoch, am 12. Oktober, gibt es dann auch die Einfuhrpreise, die Preisentwicklungen von den Herstellern in der USA für September. Es wird erwartet, dass diese wieder gestiegen sind. Letzten Monat sind diese noch gefallen, jetzt sollen sie wieder steigen. Dann haben wir auch am Mittwoch eine Rede von der EZB-Präsidentin Lagarde zu dem Thema der Geldpolitik. Wird sie wieder erwähnen, sicherlich, dass die Zinsen weiter steigen müssen. Und es gibt auch die Fed-Minutes, das heißt Notizen aus der letzten Sitzung. Was haben die einzelnen Mitglieder gesagt? Sind sie für stärkere Zinsschritte? Sagen sie, okay, wir haben jetzt schon stark angehoben, wir müssen erstmal warten. Wie wirken sich diese Zinsschritte wirklich real dann auf die Betriebe aus? Das wird interessant werden. Dann Donnerstag werden wir die deutschen Inflationsdaten sehen für den September. Es werden 10%, wie gesagt, erwartet. Könnten also auch ein etwa bisschen höher ausfallen, aber nicht viel mehr. Dann haben wir auch die Inflationsdaten und Entwicklungen der Konsumerpreise in der USA. Es wird erwartet, dass diese weiter steigen, aber ein bisschen zurückgehen zum Vormonat. Und wir haben auch Inflationsdaten in den USA, die sollen auch ein wenig zurückgehen von 8,3% auf 8,1%. Auch hier die USA inflationstechnisch besser aufgestellt als Europa und Deutschland. Und deswegen auch hier interessant. Es wird aber wichtig sein, auch da kommen wieder Arbeitslosenzahlen mit dazu. Und ganz besonders wichtig, wie die Inflationsentwicklung bei den Konsumerpreisen aussehen wird. Wird sie weiter steigen? Und wenn ja, wie stark? Wir sehen jetzt, die Inflation kann ein wenig zurückgehen, womöglich in den USA. Jetzt haben wir wieder stärkere Ölpreise mit der OPEC-Plus-Entscheidung. Das wird ja erstmal ab diesem Monat interessant werden. Also womöglich werden wir auch nächsten Monat schon wieder höhere Inflation durch die Energie sehen, die ja doch im September die Energiewerte wieder verloren haben. Am Freitag gibt es dann noch Umsatzzahlen vom Einzelhandel in den USA. Die wird auch negativ erwartet, dass diese zurückgehen können. Aber wir haben bei den Arbeitslosenzahlen ja gesehen, dass es wirklich die Erwartungen teilweise auch sehr falsch sein können. Die Woche berichten schon große Unternehmen, muss man sagen, von ganz vielen Bereichen. Montag steht noch nicht so viel an, aber Dienstag haben wir zum Beispiel Louis Vuitton, die mit dabei sind, die Geschäftszahlen berichten, also LVMH. Ist ja hier noch besser bekannt ist in Deutschland. Das wird natürlich sehr interessant werden, das ist der Big Player. Und der zeigt, okay, auch großer Exposure zu China einfach, wie viele Unternehmen. Das haben wir bei Nike ja auch gesehen, die ja schwache Quartalszahlen berichtet haben. Mal gucken, ob Luxus auch weiter gekauft wird. Womöglich auch als Anlageklasse. Es gibt immer mehr, scheinbar auch junge, oft junge Frauen, die eher in Louis Vuitton investieren, auch wirklich gezielt bestimmte Shoppertaschen kaufen. Und damit relativ stabile Wertanlagegewinne in den letzten Jahren erzielen konnten, weil es ein Luxusgut ist und teilweise hier sogar Luxusgüter, die auch nicht so in der Masse vorhanden sind oder nur bestimmte Klientelgruppen hat, die es relativ gut halten können, jedenfalls wenn es um Preis geht. Man macht da keine Überrendite, aber man hat hier ein relativ safes Investment. Man kann es fast ein bisschen mit Gold vergleichen, wenn man eine Louis Vuitton-Tasche wirklich nur kaufen möchte, für den Werterhalt. Das gibt es sogar immer mehr. Am Mittwoch, dann geht es ein bisschen wichtigere Unternehmen, da haben wir PepsiCo dabei, ganz großer natürlich Nahrungsmittelhersteller in vielen Bereichen aktiv. Dann Vibro ist noch mit bekannt, Gerresheimer AG von unseren Sono ist mit dabei. Also hier super kleinere Werten, die aber interessant sind. Aber besonders Pepsi wird so ein bisschen die Richtlinie für Konsumerwerte einfach angeben. Dann am Donnerstag, der 13. Oktober, haben wir auch TSMC, also Taiwan Semiconductor. Der wird auch mit einer schwächeren Nachfrage gerechnet werden, wie wir es jetzt bei AMD und bei Samsung gesehen haben. Dann geht es los mit BlackRock, dann Infosys, großer IT-Consulting, ja, ein Konglomerat aus Indien mit dabei, was man kennt. Walgreens ist mit dabei, Fortescue Metals, eine beliebte Kleinanlegeraktie, weil da viele sagen, okay, hohe Dividende, Edelmetalle, Eisenohr ist das Thema dort bei Fortescue Metals, aber auch scheinbar Wasserstofffantasie. Das wird interessant werden. Fastenal, Delta Air, Domino's wird mitberichten am Donnerstag. Das sind hier die größten Unternehmen, die interessant sein könnten. Dann am Freitag geht es los wirklich mit den großen US-Banken, mit United Health. Ist ja jetzt keine US-Bank, sondern natürlich ein Gesundheitsanbieter, ein Gesundheitsversicherer in großen Teilen, aber einer der größten Werten. Dann kann man MSCI World gucken. United Health ist ein großes Unternehmen, über 500 Milliarden Dollar groß. Ist wirklich jetzt kein kleines Unternehmen, was auch den ganzen Sektor mitbewegt. JP Morgan ist mit dabei, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup. Bei Citigroup haben wir gesehen, die konnten schon von den steigenden Zinsen profitieren. Womöglich wird das diesmal auch der Fall sein. Interessant wird JP Morgan, die letzten Quartale eher enttäuscht haben, weil die einen großen Investmentbereich haben. Die haben auch letztes Jahr viel Geld mit den Specs und so weiter gemacht. Jetzt momentan Investmentbanking schwierig. Wir haben ja auch in allen Kategorienklassen, ob das im Rentenmarkt war oder im Aktienmarkt oder Rohstoffe teilweise, doch größere Verluste gesehen. Da wird es interessant werden bei JP Morgan und Morgan Stanley als große Investmentbanken, wie es dort aussehen wird. PNC Financial, US Bank Corp ist mit dabei, aber auch First Republic Bank, also fast alle Namen, die es gibt im großen Bankensektor in Amerika, die werden also ein bisschen die Stimmung vorgeben, wie wir dann in die Berichtssaison starten werden. Das war's mit der heutigen Folge von Aktien News. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt investiert und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Jonas.